Frohes Neues, Nico.
Ja, prosit Neujahr. Wie geht's dir denn?
Ja, wir zeichnen ja am 28.12. hier heute auf, also ist es ja bald soweit. Ich schätze, es wird ein tolles, großartiges neues Jahr.
Ja, es kann nur besser werden. Ja, ich habe mal überlegt, 2021 klang vor einiger Zeit noch nach Science Fiction. Wir hatten ja mal über das Spiel Zack McCracken gesprochen, das spielte in der Zukunft damals. 1997 war die Zukunft. So, Odyssee im Weltraum, das war 2001. Zurück in die Zukunft, ja. Das war 2015. Und Blade Runner spielt so 2019. Naja, und 2021 irgendwie konnte sich keiner der Science-Fiction-Autoren so richtig vorstellen, dass unsere Autos immer noch nicht vom Asphalt runterkommen und dass da immer noch fossile Energiebrennstoffe verpulvert werden, um voranzukommen. Naja.
Apple arbeitet ja jetzt also schon seit längerem an einem selbstfahrenden Auto. Und ich frage mich, ist das wirklich die Zukunft, wenn man immer noch aufs Auto setzt? Weißt du, ob das jetzt jemand fährt oder nicht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, nein. Ich glaube, das ist nicht die Zukunft. Sondern ich glaube, die Zukunft ist Virtualisierung von Dingen, auch von Reisen.
Beschreib mal genauer.
Würde ich gerne machen, in der ersten Rubrik, die wir für heute angesetzt haben, nämlich mein liebstes Hobby.
E-Mail aufnehmen, Videodreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby.
So als liebstes Hobby habe ich jetzt ein bisschen Zukunft erfahren dürfen. Ich habe zu Weihnachten mitbekommen, wie jemand in meinem engeren Umfeld eine VR-Brille zu Weihnachten geschenkt bekommen hat.
Ja.
Also die Technik gibt es ja schon länger. Ich weiß noch, als ich 16 war, war ich mal in so einer Spielhalle in Holland und da gab es auch so einen Vorreiter mit so ganz pixeligen Polygonen. Das war aber schon sehr beeindruckend. Aber wenn du jetzt das ist jetzt keine bezahlte Werbung von Facebook, die Oculus Quest heißt die. Es ist unfassbar gut. Also hast du das schon mal gemacht?
Nein,
auch gar nicht. Also du setzt diese Brille auf, die ist auch frei von Kabeln, die hat einen eigenen Prozessor in sich drin und du hast dann zwei Linsen vor den Augen und siehst quasi eine virtuelle Umgebung. Je nachdem, was du auswählst, das kann zum Beispiel so ein japanischer Zen-Raum sein. Kannst du dich umgucken, 360 Grad, und dann legst du als erstes mit deinen Controllern, du siehst also auch deine Hände. Und du siehst beim Einrichten auch deine echte Umgebung. Das heißt, vorne sind Kameras drin. Du guckst dich also um und siehst quasi deine Umgebung, aber mit Augmented Reality Elementen drin. Das heißt, du kannst mit dem Controller...
Deshalb kann man nirgendwo vorlaufen oder was?
Ja, genau. Du legst nämlich, während du deine Umgebung siehst, mit dem Controller fest auf dem Boden, wo der Kreis ist, in dem du dich bewegen darfst.
Ah ja.
Und auch um dich herum wird dann quasi ein visueller Käfig aus Licht Punkten gesetzt und wenn du da näher kommst, dann wird der rot. Und
das war nämlich immer meine Angst, weißt du?
Ja. Aber du legst es vorher fest, hier darf ich nicht hin, da ist meinetwegen die gute Vitrine, da darf ich nicht rankommen. Und wenn das dann...
Da ist das Weinregal, das Schnapsregal.
Ne? Das Schnapsregal, genau. Wenn das dann abgelöst wird durch die virtuelle Welt, dann ist immer noch dieser Käfig da und sobald du zu nah rankommst, wird dir angezeigt, Achtung, da darfst du nicht näher rangehen. Das ist ganz fantastisch gelöst. Und da gab es jetzt ein Spiel, da hatte ich die Demo mal von getestet, das heißt Super Hot. Und es ist anders, als es klingt. Also es ist ein Shooter. Also es sind verschiedene Gegner in einem Raum. Die Gegner sind rot und sie sind auf Kampf programmiert. Die wollen dich also töten. So, die haben Waffen, die können mit den Fäusten schlagen. Die bewegen sich aber nur, wenn du dich bewegst. Das heißt, wenn du stillstehst, passiert nichts. Und dann bewegst du dich und dann kommen sie näher und holen aus oder zielen auf dich. Und du musst halt deine Bewegungen so koordinieren, und das sind halt echte Bewegungen, die du dann machst, dass du ihnen, sag mal, die Waffe aus der Hand schlägst und mit der anderen Hand dann auffängst. Und dann in der gleichen Bewegung dann den anderen Gegner dann triffst oder so. Das mindblowing. Also das ist wie bei Star Trek, diese Holokammer.
Ja, und wie lange dauert es dann, bis du dann dieses Gefühl verlierst, okay, ich bin hier und das ist ein Spiel, sondern dachtest du dann wirklich, oh, ich bin da jetzt drin, das ist jetzt wahr oder ist das jetzt echt oder so?
Also ich habe nicht lange gebraucht. Ich war sofort da drin, also du schaust dich um, die Umgebung verändert sich ja mit deiner Blickrichtung. Und ja, alles, alles reagiert auf dich als Person. Es ist wie deine echte Umgebung letztlich. Es sieht natürlich.
Weil das erinnert mich daran, ich hatte mal mit meinem Professor damals gesprochen, der Akustik unterrichtet hat und der hat davon erzählt von Autos, also simulierten Autofahrten.
Ja.
Und dass einem dann schlecht wird, weil das, was passiert, nicht zu dem passt, was man sieht.
Exakt. Das ist die Motion Sickness und die habe ich leider auch. Das Gute an dem Spiel, das ich gespielt habe, war, dass ich da an einer Stelle stehe und mich nur bewege. Aber es gibt auch Spiele in Bewegung und die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich kenne das von Ego-Shootern kann ich zum Beispiel gar nicht spielen. Da wird mir sofort schlecht. Diese Motion Sickness ist da, schlägt da bei mir voll zu Buche. Ja.
Aber wenn man dann sich selber jetzt sagt, okay, das bewegt sich jetzt nicht wirklich, also ich sitze hier und das tut nur so, als ob sich das bewegt, dann kann man das halt aber auch überwinden. Also so meinte er, dass man sich jetzt sagen muss, okay, so und so ist die Lage, damit einem nicht schlecht wird, weißt du?
Vielleicht kann man es lernen, bei mir hat es nicht funktioniert.
Aber das ist genauso mit dem VR, ne?
Das ist VR, ja, genau. Das ist nichts anderes, aber ich denke schon, dass das die Zukunft sein kann und wird, denn sag mal, du siehst es ja heute schon, du arbeitest von zu Hause aus, hast Videokonferenzen und wenn du bestimmte Applikationen oder Apps nutzt, dann hast du im Hintergrund ja auch, dann sitzt du schon vor einem Wasserfall oder auf einem Campingplatz, je nachdem, was du auswählst und die KI schneidet quasi regelmäßig um deinen Kopf herum dann aus, also es ist dann so ein automatisches Ausschneiden und vor einen anderen Hintergrund setzen.
Das ganze Thema ist so ein bisschen, erinnert mich an unsere letzte Folge, wo wir so auch mit diesen Unwirklichkeiten mit Bianca darüber gesprochen haben. Ne? Und das ist meine, muss ich ehrlich sagen, meine große Sorge, dass jemand aufsteht, sich dieses Ding anzieht, den ganzen Tag in der virtuellen Welt ist und wieder schlafen legt. Also das ist für mich eine Albtraumvorstellung.
Ja, ist verständlich.
Da gab es doch einen Film, da war das so, da waren die ganzen Leute, hier war das nicht der Roboter, der die Erde aufräumt oder so, während alle anderen...
Wall-E.
Genau, Wall-E.
Bei Wall-E war das so, ne?
Wo alle anderen dann irgendwo im Weltraum in Kapseln rumfliegen.
Ja. Ja, wobei Ready Player One ist ja auch ähnlich konzipiert. Ne? Da gibt es ja auch diese Spielewelt und die Realität.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach so ein dystopisches Modell, ne? was jetzt Realität wird im
Moment. Aber mal realistisch gedacht, du kannst, wenn du die Brille aufhast, ja in einen virtuellen Meetingraum gehen und dort deine Arbeitskollegen treffen und mit denen tatsächlich dann arbeiten. Du kannst dann links schauen, dich mit jemandem unterhalten. Wenn das jemand ist, der zum Beispiel Englisch spricht, kannst du direkt simultan übersetzen lassen. Oder
also das Homeoffice, damit das so ein bisschen, um einem das Homeoffice so etwas näher wiederzubringen, ja, ne? Und also genau. den Kontakt, den man eigentlich auf der Arbeit hatte. So kann man es natürlich auch nutzen, ne? Also es muss nicht immer die absolute Realitätsflucht sein.
Genau, und für diese VR-Brillen kannst du auch Bergklettern-Apps runterladen. Das heißt, du bist dann in einer virtuellen Naturlandschaft, wo du dann auf den Berg hochkraxeln kannst und dann von da aus runterschauen kannst. Und dann hast du auch dieses Erlebnis von Sport und du bewegst dich tatsächlich dann dabei. Zwar nicht so viel, wie wenn du es wirklich machen würdest, aber du hast dann echte Reiseerlebnisse dann auch dabei. Mhm. Ich glaube, dass das sehr starken Einfluss haben wird auf die Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ich habe kurz überlegt, ich war echt kurz davor, mir auch so ein Teil zu holen. Hab's dann aber doch nicht gemacht. Weißt du warum?
Nee.
Ich möchte einfach nicht, dass mein intimster Lebensbereich, also mein Wohnzimmer, Schlafzimmer, was auch immer, über diese Brille gescannt wird. Die Daten sind ja irgendwo... Oh,
das ist deine Sorge.
Das ist meine Sorge, ja, natürlich. Die sind ja irgendwo auf US-amerikanischen Servern. Die sind nicht im EU-geschützten Datenraum. Mhm. Und weiß ich, wer was mit diesen Daten macht?
Naja. Ja. Das ist bestimmt interessant, das die zu erheben.
Ja, total. Und Facebook ist der Entwickler davon. Und du brauchst ein Facebook-Konto und du musst angemeldet sein, um damit zu arbeiten. Und das war für mich letztlich dann der entscheidende Impuls, es nicht zu tun.
Hm. Ja. Was, ja, verstehe ich. Irgendwie kann ich es verstehen, ja.
Hast du denn ein schönes Hobby gehabt die letzten Tage?
Mein liebstes Hobby war Kniffelspiel.
Schon wieder?
Es ist ein tolles Spiel, aber ich frage mich, es ist doch schon enorm, hängt doch enorm vom Würfelglück auch ab, ne?
Ja.
Also.
Ja.
Ist ja wie beim Pokern, da, also klar, da muss man auch taktieren und sonst was, aber im Endeffekt Ist auch eine viel so eine Glücksfrage. Ne?
Ich glaube schon. Es ist ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten.
Ob du die Einer lieber streichst,
ja, genau,
um nochmal die Chance zu haben, was anderes, Größeres zu kriegen.
Ja, ganz genau. Was. Das ist eigentlich der ja, taktische Teil daran. Boah.
Aber ich finde es wirklich, es ist ein simples Spiel, aber es ist...
Macht Spaß, ne?
Wirklich, wirklich gut gemacht. Auch einfach auch, wenn man von jeder Würfelzahl 3 hat, erreicht man den Bonus von 63 Punkten. Also
ja,
3
stimmt. Sechser, 3 Fünfer, ja, genau,
und
genau,
so weiter.
Und da kann man ja auch und, noch mitarbeiten, ne? Wenn du den Bonus haben willst, dass du dann sagst, gut, ich streiche jetzt lieber unten irgendwie eine Straße oder so.
Ja, oder man streicht Kniffel oder so.
Ja, genau.
Und es ist aber wahrscheinlich auch nur, kommt einem das so vor, aber es ist, also wenn man jetzt zum Beispiel direkt am Anfang die große und die kleine Straße kriegt, kriegt man die gefühlt im Spiel noch 5, 6 Mal. aber wenn man die am Ende braucht, kommt die nie. Dasselbe mit Full House, mhm, weißt du?
Ja, ja, ja.
Also wenn du es direkt am Anfang hast, sagst du, okay, ich nehme Full House, dann kommt es irgendwie noch 3, 4 Mal. Und wenn du es offen lässt bis zum Ende, dann kannst du es auch nicht
kannst
erst
zwingen. Kannst du es vergessen.
Das ist wahrscheinlich,
glaube ich, wie beim Poker,
so eine gefühlte,
wenn du dir eine Straße erspielen willst und du auf den, wie heißt das nochmal, Flop River, Turn River... Turn? Ich weiß gar nicht. Also beim dritten Aufdecken hast du dann immer noch keine Straße und dann bist halt eng, ne?
Ja, da hilft dir nur der Bluff da noch raus.
Genau.
Aus der Geschichte.
Längen aufnehmen, Videodreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby.
Wir könnten doch jetzt mal in unsere Apokalypse-Insel schauen.
Oh ja.
Wie es da so aussieht.
Sehr gerne.
Die Apokalypse-Insel.
Ich würde nämlich gerne heute ein Lied von Queen mit da drauf nehmen, und zwar The Show Must Go On.
Ah, 2021 extra für dieses Jahr, oder?
Gut, ne? Gut,
ja, das
ne?
Passt.
Nee, ich hab's oft im Kopf gehabt die letzten Tage und muss es dann unbedingt auch hören. Ich find's ein enorm beeindruckendes Lied. Sehr, sehr gut komponiert, sehr dramatisch. Finde ich so den Unterton. Und wenn man die Hintergründe so ein bisschen dazu kennt, also wie es Freddie Mercury da schon ging,
ja,
das war nicht mehr fern von seinem Ableben, als er das aufgenommen hat. Und also in diesem Status so krank zu sein und so zu singen, also jeder, der meint, er kann singen, jeder Mann kann das gerne mal probieren, das zu singen. Und ich wünsche viel Spaß dabei. Es wird grausam enden, außer man flüchtet sich in die Kopfstimme. Ne? Das war übrigens, ich hatte das mal gesehen, dass Brian May hatte was dazu erzählt. Und er meinte, er hätte das halt geschrieben. Und ich glaube, er hatte damals auch immer die Gesangsmelodien und die Texte geschrieben, Brian May. Und er hat das Freddy dann vorgespielt. Er hatte das gesungen als Guideline sozusagen. Ja. Und er sagte dann so, oh, wieder so hoch. Und er wusste ja schon, dass er auch krank ist. Und er meinte, ja, macht nichts. Du kannst es ja auch mit der Kopfstimme singen. Und er meinte, was? Kopfstimme? Und hat sich dann wohl eine Flasche harten Stoff geäxt, Whisky, boah, oder sowas, und hat das dann irgendwie in einem Take runtergesungen. So die Legende. Also, wenn man es versucht, ist es wirklich brutal, das Lied zu singen. Oder es gut zu singen, dass es irgendwie nach was klingt. Also, das ist schon... wahnsinnig anspruchsvoll, finde ich.
Das ist von Innuendo, von dem Album, richtig?
Genau, Innuendo, ja.
Waren gute dramatische Sachen drauf, ja.
Und bei dir?
Ja, bei mir möchte ich nochmal wieder in Richtung Science Fiction gehen diesmal. Und ich muss ganz weit ausholen. Und zwar ins Jahr 1898, also Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat H.G. Wells schon Geschichten über Zeitreisen geschrieben und eben auch diese berühmte Geschichte über den Krieg der Welten, wo die Marsianer mit ihren tödlichen Vehikeln, mit diesen, ja, Spinnenbeinen auf die Erde kommen, wo dann die Menschen mit den Todesstrahlen da vernichtet werden. Und da gab es ja dieses berühmte Hörspiel in den 30er Jahren dazu. Und in unserem Geburtsjahr 78 gab es auch eine...
Oh, ich weiß, worauf du jetzt kommst.
Ja, da gab es ja eine Musical-Version von Jeff Wayne.
Ja.
Den Erzähler hat damals Richard Burton im Englischen gemacht, im Deutschen Kurt Jürgens. Und dieses Lied Eve of the War ist ja dieses epochale Stück mit den Streichern und den Synths und dem Schlagzeug, sehr treibend,
naja,
sehr bekannt.
Das ist wahnsinnig gut.
Das möchte ich gerne auch auf die Liste tun, aber das ist nicht das Apokalypse-Insellied für heute, denn worauf ich hinaus will, ist der Keyboarder, der bei diesem Stück die Tasten geschwungen hat. Der heißt nämlich Ken Freeman.
Ja.
Ken Freeman hat in den 70er Jahren, Anfang der 70er, den Streicher-Synthesizer. Vielen verschiedenen Oszillatoren hat er also so einen Synthesizer gebaut, der sich anhört wie so ein Orchester-Streicher-Quartett oder wurde, glaube ich, auch patentiert. Hat sich da nicht so schnell durchsetzen können. Machte aber nichts, denn Ken Freeman hatte dann ja die Chance, da als Musiker mitzumachen bei Jeff Waynes War of the World. Und wenn ich jetzt mal eben switche, werde gleich den Kreis schließen, in das Jahr 1967 in England, John Christopher, der hat Jugendromane geschrieben, teilweise auch dystopische Jugendromane. Eine seiner bekanntesten Reihen ist die Tripods-Reihe, also die Tripoden. Das sind nämlich auch so seltsame Stahlkolosse, die in so einer postapokalyptischen Zukunftserde Ende 21. Jahrhundert, die herrschen da über die Menschen.
Ja, es,
und,
es hat große, große Ähnlichkeit mit Krieg der Welten. Um's mal.
Man merkt schon, dass John Christopher sich da offensichtlich von H.G. Wells hat inspirieren lassen. Die Bevölkerung ist dann in dieser dystopischen Welt fast mittelalterlich wieder. Das ist sehr viel Landwirtschaft und man kann gar nichts anfangen mit den ganzen Ruinen, die da so sind. Versteht man gar nicht, was das für Ruinen sind und was da für eine Technologie herrschte damals. Und Mitte der 80er, 84, hat die BBC den Stoff genommen und hat daraus eine Fernsehsendung gemacht. Und das waren die dreibeinigen Herrscher.
Mhm.
Und die haben mich als Kind immer sehr beunruhigt, wenn die im Fernsehen liefen. Du kennst die auch noch, oder?
Ja, ich kenne das auch. Und ich hatte mal, glaube ich, dieses Lied, was du wahrscheinlich gleich auswählen wirst, als meinen Handy-Klingelton.
Mhm.
Also eins davon, so ein bedrohliches Synthi-Flimmern.
Ja, das Geräusch, das dann die Tripoden machen, dieses kann man gar nicht machen mit dem Mund, muss man gehört haben. Jedenfalls hat die BBC sich gesagt, hey, das Thema erinnert an Krieg der Welten. Wir bräuchten einen Komponisten, der uns auch so ein Krieg der Welten-Gefühl da rein komponiert. Und die haben dann Ken Freeman gefragt, möchtest du nicht die Musik machen dazu? Und Ken Freeman hat den Soundtrack gemacht zu Die dreibeinigen Herrscher.
Das ist ja aber auch sehr interessant. Das wusste ich noch überhaupt nicht. Also jemand, der Musik dafür gemacht hat, für Krieg der Welten, hat für einen ganz ähnlichen filmischen Stoff dann auch die Musik gemacht.
Also. Ich glaube, das ist, also ich bin auch auf Krieg der Welten erst über den umgekehrten Weg gekommen, also über Die dreibeinigen Herrscher. Mhm. Das war so mein Einstieg in...
Ich habe es auch andersrum erst gehört oder gesehen.
Und ist mir durch Zufall aufgefallen. Aber ich glaube, das ist kein Zufall, dass er da ausgewählt wurde. Ich denke, genau so werden diese Gedankengänge gewesen sein.
Der kennt den Stoff.
Der hat schon an diesem Erfolgsprojekt von Jeff Wayne mitgemacht. Das ist erst ein paar Jahre her gewesen, als die das geplant haben mit der Fernsehserie. Und was liegt da näher, als zu sagen, hey, hast du nicht mal eine Idee, wie sowas klingen könnte, so ähnlich? Wir hätten ganz gerne etwas, das auch daran erinnert. Und komm, mach doch mal. Ist, glaube ich,
ein... Da gibt es ja noch ein paar ganz spaßige Fakten zu Die dreibeinigen Herrscher. Das eine möchtest du sicherlich gleich noch erzählen.
Ich weiß nicht, sag doch mal.
Aber eins, es gab da ja Folgen in der Mitte, so, die überhaupt nichts mit dem Buch zu tun haben.
Stimmt.
Die wurden dann künstlich gestreckt und die waren wirklich schlecht auch, ne? Und dann wurde es so unerfolgreich, dass sie es nicht mehr bis zu Ende bringen konnten.
Stimmt, ja.
Also durch diese Verschwendung sozusagen, ne, auch von Budget und in ganz schlechte Nebenhandlungen wurde das dann nicht zu Ende gebracht, das total traurig ist. Und das andere ist, dass eine Privatperson die Rechte an der Fernsehausstrahlung erworben hatte für viele Jahre.
Ach, das wusste ich nicht. Das wusste ich. Welche Person war das denn? Habe ich das vergessen?
Ich weiß nicht, wer das war. Eine Privatperson hatte doch die Rechte daran und deshalb wurde es nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt und es gingen irgendwelche VHS-Kopien für horrende Summen.
Ja, davon hatte ich mir auch eine gekauft bei eBay, eine VHS-Kopie.
Das hattest du mir doch erzählt sogar.
Kann gut sein.
Also es hatte ein Privatmensch einfach die Rechte und hat drauf gesessen.
Ah, okay. Weiß ich nicht. Müsste man mal Fakten checken.
Ey, ich habe das von dir.
Ja, es ist lange her. Wir sprechen von VHS-Videokassetten, ne? Das war bevor es DVDs so wirklich gab und inzwischen kann man die Reihe ja auf DVD kaufen. Bevor das der Fall war, gab es natürlich nichts auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es YouTube damals gab, als ich mich dafür interessiert habe. Also woher nehmen? Und einige Anbieter hatten das auf eBay, das auch damals noch recht jung war, diese Plattform, hatten halt VHS-Kopien der TV-Aufnahmen angeboten. So, dann konnte man sich das da eben holen. Ich glaube, legal war das von keiner Seite her, aber bevor man gar nichts hat. Und inzwischen, wie gesagt, gibt es die DVD-Boxen. Ich finde die toll. Die sind natürlich in die Jahre gekommen.
Ich habe die auch, ja.
Viel empfehlenswerter ist sicherlich das Buch. Oder wenn man eine Mischung haben möchte, es gibt eine tolle Hörbuchversion davon, wo die Bücher vorgelesen werden und der Soundtrack von Ken Freeman mit dabei ist. Also da stimmt dann alles dabei. Ganz toll. Ja.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch gehört.
Also nochmal ein Funfact. Ich habe damals, als das Internet noch ganz jung war, so irgendwann Mitte der 90er, habe ich auch als erstes mit gegoogelt, hat man damals auch nicht, gesucht nach den dreibeinigen Herrschern und auch nach der Musik. Und dann kam ich auf eine Website von Ken Freeman. Der hatte also damals irgendeine Internetpräsenz schon gehabt und bot eine CD an von dem Soundtrack. Und ich habe das natürlich sofort haben wollen. Er wohnte in England, wohnt er, glaube ich, immer noch. Und PayPal gab es nicht. Wie machst du das dann? Dann habe ich halt gefragt, meine Eltern, sag mal, könnt ihr mir einen Euro-Scheck ausstellen? Also habe ich dann per Post einen Euro-Scheck an Ken Freeman geschickt. 2-3 Wochen später kriegte ich dann einen Umschlag mit einer CD, die dann auch noch signiert war. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Und cool. Ja, die habe ich jetzt immer noch. Die hüte ich wie meinen Augapfel.
Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie das war, ne? Denn ich habe mich gerade, als du das erzählt hast mit dem Euro-Scheck, es war auch nicht unüblich, einfach Geldscheine durch die Gegend zu schicken, um sich ein Demo zu bestellen oder eine CD von, also eine Demo-CD oder irgendwas von ihm. Einfach, die haben dann 5 Mark oder 10 Mark gekostet, also so glatte Summen halt. Und die hast du dann einfach per Brief das Geld dahin geschickt in gutem Glauben und hast dann ein Demo-Tape bekommen.
Genau. Oder auch nicht. Das war dann halt persönliches Risiko. Aber meistens hat das ja geklappt. Meistens hat man dann seine Kassette gekriegt und ja, konnte dann frische Musik hören. Ja, Mensch, dann haben wir die Apokalypse jetzt auch überstanden mit 2 Tracks. Und ich glaube, wir haben für heute noch eine. Das Telefon klingelt.
Oh. Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine.
Schalte den Verstärker ein, Kollege.
Hallo, wer spricht denn da?
Zuschauerfrage!
Ja, eine Zuschauerfrage kam, beziehungsweise eine zweiteilige Zuschauerfrage von der lieben Claudia. Und den ersten Teil, den möchten wir nicht beantworten, aber das ist nicht so dramatisch, wie es klingt, denn die ist an Simon gerichtet und wenn er hier mal mitmacht, dann werden wir ihn das direkt fragen, das möchten wir jetzt nicht für ihn beantworten. Und der zweite Teil der Frage ist die versprochene Frage nach der Band-Fernbeziehung. Wie funktioniert die bei euch und gibt es dabei Schwierigkeiten? Ich hoffe nicht. Liebe Grüße von Claudi.
Ja, liebe Grüße zurück. Band-Fernbeziehung. Tatsächlich eine Fernbeziehung bei uns. Früher haben wir alle relativ nah beieinander gewohnt. Ne? So im Sauerland, ein paar Kilometer voneinander entfernt. Und dann sind wir in aller Herren Länder gezogen. Das stimmt nicht ganz, aber in verschiedene Himmelsrichtungen zumindest und verschiedene Bundesländer teilweise.
Das ist ja schon mal die erste Prüfung für so eine Pandemie auch, ne?
Das stimmt.
Da waren wir ja schon im Vorteil sozusagen, denn ja, was macht man in der Fernbeziehung? Man muss halt über die Ferne miteinander kommunizieren können und jeder nimmt vielleicht auch bei sich auf oder Teile oder so von den Songs. Jeder macht so ein bisschen für sich und da muss man halt irgendwie zusammenkommen und das an einem zentralen Ort zusammensetzen alles, ne? Ist sicherlich nicht das Einfachste und ich glaube, wenn man, ja, es ist was anderes, wenn man die Band gründet und man erst in der Nähe wohnt und dann auseinanderzieht, als wenn man eh nichts miteinander zu schaffen hat oder sich vielleicht noch nie getroffen oder so. Aber ich würde sagen, es klappt ganz gut. Ich überlege gerade, ob uns das damals auch in so eine Art Krise geführt hat, dass wir länger nichts rausgebracht haben oder so? Kann das sein?
Du meinst zwischen den beiden Arcane-Alben, die 6 Jahre Pause?
Ja, aber ich...
Nee, hatte eher andere Gründe. Das hatte mehr den Grund, dass wir eine unsichere Rechtslage hatten da auch, ne, mit dem damaligen Label.
Ja, stimmt.
Das hat uns doch ziemlich demotiviert. Aber, ich überlege gerade, wann das war, dass wir das umgestellt haben, weil ganz am Anfang erinnere ich mich noch daran, dass ich zusammen mit der Hanna in ihrem Keller saß und wir dort die Aufnahmen halt gemacht haben, also die Gesangsaufnahmen oder die Keyboardaufnahmen, Das war alles noch mehr so Home-Studio-mäßig, aber eben gemeinsam in einem Raum, während wir heute ja dann wirklich sehr einzeln und schrittweise arbeiten. Ne? Jeder macht so seinen Teil und in der Mitte, das ist dann bei dir im Studio, kommt das dann wieder zusammen.
Ich finde es aber auch gut, ehrlich gesagt, dass wir jetzt das eher machen mit diesen einzelnen Songs. Dass wir sagen, okay, lass uns einen Song fertig machen, einen nach dem anderen. Weil gerade für so eine Sache, wenn man nicht zusammen in einem Rutsch mal auch mal größere Sachen aufnehmen kann, sondern immer nur jeder bei sich so ein bisschen, dann ist das schon einfacher, als ein ganzes Album jetzt zu machen.
Viele Projektleiter empfehlen das, dass man halt kleine Sprints macht, kleine Meilensteine erreichen und nicht das große Ganze in einem anvisieren. Es ist viel motivierender, wenn du sagst, okay, das ist jetzt fertig, check, nächsten nehmen. Eins nach dem anderen. Man kann zwar so Sachen parallelisieren, aber immer mal wieder was zwischendurch fertig machen. Das ist total motivierend. Richtig gut.
Ja, ich hoffe, wir haben die Frage zufriedenstellend beantwortet.
Ja, hoffe ich auch. Ansonsten gerne nochmal nachhaken, Claudia.
Ja, und wenn andere Leute Fragen haben, immer gerne stellen. podcast@elaine-music.com. Richtig?
Völlig richtig. Oder einfach über Instagram, Direct Message, da heißen wir Elaine Music HQ, steht für Headquarter. Oder auf Facebook Elaine Music, da sind wir auch per Messenger zu erreichen. Sprecht uns auf Band vor allem, und dann seid ihr hier demnächst zu hören.
Ich glaube, dein neuester Themenübergang ist, ja Mensch, dann lass uns... Schon mal aufgefallen?
Genau. Ist das so? Ja, ist mir nicht aufgefallen.
Ja Mensch, dann lass uns mal die nächste Kategorie ankündigen, abmoderieren und anmoderieren.
Ich glaube, so für den Auftakt ins neue Jahr 2021 sollten wir mit einer kleinen, spritzigen, knappen Folge anfangen, damit wir uns nicht wieder so verquasseln wie beim letzten Mal. Letztes Mal mit Bianca war es echt lustig. Ich fand das ganz toll, dass wir da zu viert zusammen waren. Das müssen wir echt mal öfter machen.
Dadurch wird das aber auch automatisch länger dann irgendwie. Ne?
Jeder hat natürlich was zu erzählen. Das ist ja auch genau richtig so. Bin mal gespannt, ob wir das demnächst nochmal öfter hinbekommen. Fände ich ganz gut. Und wir müssen uns mal überlegen, quasi, also wir haben jetzt die 11. Folge. Wir hatten uns überlegt, dass wir in Staffeln arbeiten. Also, dass wir immer mal so ein paar Folgen am Stück immer wöchentlich rausbringen und dann mal wieder ein bisschen Pause machen, damit wir auch mal an der Musik weiterarbeiten können. Und dann steigen wir mit einer nächsten Staffel wieder ein. Aber wir wissen noch nicht genau, wann jetzt die erste Pause kommt. Ne? Das überlegen wir dann spontan.
Ja, für uns ist das ja auch ein großes Experiment hier mit dem Podcast. Also wir haben es ja einfach mal gewagt und ich finde das Experiment eigentlich schon ganz schön im Endeffekt. Da ist es natürlich auch viel Arbeit auf der anderen Seite. Ne?
Und ich bin mal gespannt, wann uns die Themen ausgehen und wann wir uns nur noch um Dinge drehen, die wir schon mal gesagt haben. Also spätestens dann hören wir auf.
Sagst du jetzt?
Sage ich jetzt und in 10 Jahren sage ich, ich weiß, wir hatten das irgendwann 2021 schon mal im Podcast, aber ist ja egal.
Wenn wir dann alle Songs remembered haben, wieder von vorne anfangen.
Wir brauchen neue Songs für die Rubrik Remember the Song.
Ja, die müssen wir halt schreiben, ne?
Ja. Du, Markus, zum Ende, lass mich noch einmal kurz eine Verbindung ziehen zu allen Themen, die wir heute hier hatten.
Das machst du gerne.
Das mache ich total gerne. 1993, Skyclad, Jonas Arc.
Ja.
Du erinnerst dich an das Album?
Ja.
Da gibt es einen Track drauf, der heißt Tunnel Visionaries. Und das ist ein abgewandelter Text aus War of the Worlds. Da wird nämlich genau das erzählt, was auch in dem Track Eve of the War gesagt wird, nur auf die heutige Zeit gemünzt, also damals 1993. Da geht es also nicht um die bösen Marsianer, die Menschen unterjochen, sondern um die bösen Börsianer, die das dann tun und die keine Skrupel kennen. Das sollte man sich unbedingt mal anhören. Oder eben auch, dass die Erde entsprechend ausgenutzt wird. Und es passt sehr gut in die heutige Zeit rein. Und ich würde ganz gerne den Podcast beenden mit einem Song, den ich auf die Playlist tun möchte. Und zwar auch von Skyclad. It wasn't meant to end this way. Und das ist eine dystopische Sicht in die Zukunft, wie sie sein würde, wenn wir nicht aufpassen und mal die Ressourcen der Erde ein bisschen mehr schonen. Ein Zitat daraus würde ich auch gerne noch bringen. The band plays our song. It's the funeral march.
Oh ja, richtig. Nico, ich kann nur eins sagen. Klasse, klasse gemacht. Klasse Bogen gespannt.
Ja, und die Stimmung ist total im Keller. So, mit diesen ganz, ganz traurigen Gedanken. Also jetzt müsstest du eigentlich die Stimmung einmal retten, bitte.
Vielleicht klasse, noch eine klasse. Beim nächsten Mal wird's wieder positiver.
Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Was stimmt nicht mit dir?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.